SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
SR3 hier mit der Region am Mittag. Heute vor 80 Jahren wurde Deutschland von den Nazis befreit und der Zweite Weltkrieg beendet. In Frankreich ist deswegen heute offizieller Feiertag. An der Goldenen Bremme in Saarbrücken wird heute gemeinsam gedacht. SR3-Reporter Patrick Wirmer ist für uns dort. Patrick, nimm uns mal mit. Was passiert denn da heute Mittag?
Ja, es ist ein feierliches Gedenken hier im Gestapo-Lager, im ehemaligen Gestapo-Lager Neue Bremm, hier direkt an der deutsch-französischen Grenze. Und zu diesem feierlichen Gedenken gehört auch viel Musik und da hören wir mal kurz rein. Ja, also die Moorsoldaten von Hannes Wader, das ist ein Lied, das die Leiden in den Konzentrationslagern der Nazis thematisiert. Hannes Wader hat das unter anderem bekannt gemacht. Und der Ton ist also gesetzt für diese Feier. Es ist ja sehr feierlich, sehr nachdenklich. Rund 120 Menschen sind gekommen, darunter auch vereinzelte Zeitzeugen, von denen es natürlich jetzt 80 Jahre nach Kriegsende nicht mehr so viele gibt. Und ja, auch dabei Vertreter von diversen Friedensbewegungen und politische Parteien, vor allem aus dem linken Spektrum. Und sie gehören auch zu den Mitorganisatoren hier, wie auch antifaschistische Bünde und französische Gewerkschaften. Und mit dabei ist auch Michael Quetting, langjähriger Gewerkschafter im Saarland für Verdi. Und das gemeinsame Gedenken steht für ihn durchaus auch vor vielen Herausforderungen an diesem Tag, an dem ja auch die Grenzkontrollen nur ein paar hundert Meter weiter von hier ja auch wieder verschärft wurden.
Ja, das macht uns Sorge, aber das macht ja nicht nur uns Sorge. Es war uns aber jetzt auch wichtig, gemeinsam mit den französischen Freunden hier zu stehen und gemeinsam sozusagen eine Manifestation zu machen. Das ist ja interessant. Hier dieses ehemalige Gestapo-Lager ist ja von den Franzosen, sage ich mal, als Gedenkstätte eingerichtet worden. Und hier waren ja auch viele Widerstandskämpfer und so fort, also nicht nur deutsche Häftlinge. Von daher sind wir recht froh, dass wir auch die Kolleginnen überzeugt haben, dass wir gemeinsam hier stehen und die Manifestation halt durchführen.
Ja, diese Manifestation heißt ja auch gemeinsam Verantwortung zu übernehmen für die gemeinsame Geschichte. Denn gerade auch in Frankreich steht ja das Gedenken auf dem Prüfstand, auch weil sich dort die politische Lage verändert hat. Das sagt auch Regis Metzger, der ist Lehrer in Frankreich und Mitglied in der Kommunistischen Partei.
Es sind so Leute mit politischem Gedanken, die da kommen, politisches Gewissen. Es ist halt schon schwer, die breite Bevölkerung da wieder noch zu interessieren. Außer was jetzt viel auch in Frankreich passiert, in jeder Gemeinde wird halt die Befreiung gefeiert. Weil das ist ja nicht ganz das, was wir hier machen wollen, ne?
Ja, denn heute ist tatsächlich ja Feiertag in Frankreich, du hast es schon gesagt. Da gibt es auch viel Blasmusik vielerorts und auch so einige ja offizielle Gedenkfeiern. Aber danach geht es dann doch recht schnell wieder in die Tagesordnung. Sprich, Freizeit wird dann genutzt und vielleicht wird dann auch noch nach Saarbrücken gefahren zum Shoppen hier an der Grenze. Also das Bewusstsein insgesamt für die Geschichte nimmt auch in Frankreich ab. So sieht es jedenfalls Regis Metzger. Aber genau das wollen ja die Veranstalter ändern, auch mit dieser Gedenkfeier, wenn hier auch der Kranz niedergelegt wird. Das passiert jetzt gerade in diesen Minuten. Und danach geht es dann auch weiter nach Santa Volt auf den amerikanischen Soldatenfriedhof. Also es ist Gedenken beiderseits der Grenze und ja, die Parole dabei. Und so steht es auch auf dem Kranz: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.
Ein wichtiges gemeinsames Gedenken zum 80. Jahrestag der Kapitulation Deutschlands im ehemaligen Gestapo-Lager, wie wir gerade gehört haben, Neue Bremm in Saarbrücken. Da wurden oder werden Grenzen niedergelegt, unter anderem um den vielen Menschen zu gedenken, die während der Nazi-Zeit ermordet wurden. Und auf zwei Schicksale blicken wir gleich noch genauer. Und zwar zwei Schicksale von zwei Männern, die heute noch ein ganzes saarländisches Dorf nicht loslassen. Der Zweite Weltkrieg und auch die Jahre des Nationalsozialismus hier in Deutschland haben vielen Millionen Menschen das Leben gekostet, auch bei uns im Saarland, zum Beispiel im Köllertal. Die Geschichte von zwei jungen Männern, ein Schicksal muss man sagen, weil sie dort hingerichtet wurden, lässt auch 80 Jahre später einen ganzen Ort nicht los. Anneliese Berwanger aus Köllerbach erinnert sich heute noch an einen dieser beiden Männer, der bei ihr zu Hause untergebracht war.
Der ist kurz vor Weihnachten zu uns gekommen. War ein junger Bursch, der ist bei uns 19 Jahre alt geworden. Und ich kann mich gut erinnern, dass er jeden Tag an die Mutter geschrieben hat. Er war groß, hatte kein schmales, also breiteres Gesicht und dann langes schwarzes Haar, das war damals Mode, das hat er dann glatt zurückgekämmt gehabt. Ja.
Hier geht es um Helmut Langer, ein junger Soldat aus Dortmund, der im Köllertal stationiert war. Dort war kurz vor Kriegsende ein riesiges Heereslager. Und sein Schicksal ist verknüpft mit dem von Wilhelm Küpper aus Bonn, der auch dort stationiert war. Und über diese beiden hat mein Kollege Alexander M. Groß einen Film gemacht mit dem Titel Spät spätes Erinnern, Hinrichtung im Steinbruch. Alexander, was weiß man denn über diese beiden jungen Männer?
Also Wilhelm Küpper kam aus einer Bauernfamilie, war eher so ein handfester, zupackender, herzlicher Typ. Und er hatte eine Lese- und Schreibschwäche. Helmut Langer wollte später Theologie studieren und hatte immer eine Menge Bücher dabei. Die beiden ergänzten sich sehr gut. Irgendwann im Februar wurden sie mit ihrer Einheit nach Spichern geschickt. Dort tobten schwere Kämpfe mit den Amerikanern und es gab sehr hohe Verluste. Wahrscheinlich waren Langer und Küpper die einzigen Überlebenden aus ihrer Einheit. Und es war ihre erste oder zweite Fronterfahrung. Sie wussten nicht, was sie einfach machen sollten nach der Schlacht. Alle anderen waren tot und sie fragten einen Offizier, was sie machen sollten. Der zuckte mit den Schultern und das weiß man aus später gefundenen Aufzeichnungen von Langer. Und dann gingen sie zu Fuß nach Köllerbach in ihr Quartier zurück, wurden dort aber aufgegriffen und man warf ihnen Fahnenflucht bzw. Feigheit vor dem Feind vor und sie wurden zusammen mit anderen festgesetzt.
Das ist ja wirklich Wahnsinn, vor allem wenn man sich überlegt, dass es einfach hier war, mitten bei uns im Saarland. Die Front, die rückte dann immer näher. Es gab Artilleriebeschuss und Fliegerangriffe. Hatte man denn damals überhaupt noch Zeit, sich um sowas zu kümmern und denen einen ordentlichen Prozess zu machen?
Nein, es gab deshalb auch einen verkürzten Prozess, wie so viele andere auch. Der fand in einem Nebenzimmer eines Gasthauses in Köllerbach statt. Und die beiden wurden auch, wie so viele andere auch, zum Tode verurteilt. Was dann geschah, erzählt Franz Volz aus Köllerbach.
Eines Tages sollten sie, das war am 3. März 1945, morgens zwei Gräber ausheben in Köllerbach. Ja, und mittags wurden sie abgeführt und es heißt hier im evangelischen Gemeindehaus gleich in der Nähe, sei ihnen dann gesagt worden, sie seien zum Tode verurteilt worden durch Erschießen. Man kann davon ausgehen, dass sie sodann sofort die Springerstraße hochgeführt wurden, an der Herz-Jesu-Kirche vorbei bis oben hin, dann gleich links irgendwo rein in eine Schlucht, sogenannte Mohmsche Steinbruch. Und dort wurden sie dann halt an zwei Pfosten gefesselt, die Augen verbunden und dann um 19.07 Uhr erschossen.
Sie wurden dann auf dem Friedhof in den Gräbern, die sie morgens selbst ausgehoben haben, verscharrt.
17 Tage später kamen dann die Amerikaner. Wie ist man dann im Ort damit umgegangen?
Diese Tragödie hat wirklich viele Menschen im Köllertal beschäftigt und das tut sie auch heute noch. Ich habe für den Film zum Beispiel mit Frau Herzog gesprochen, die als 10-jähriges Kind bei der Erschießung im Steinbruch zugeschaut hat. Mhm. Und das wirkt bis heute bei ihr nach. Und wie tief sich das alles ins kollektive Gedächtnis des Ortes eingegraben hat, sieht man daran, dass in diesem Jahr, am 3. März um 19.07 Uhr, also exakt 80 Jahre nach der Erschießung, an der Martinskirche in Köllerbach von Franz Volz und Alban Dörr ein Gedenkstein für die beiden Soldaten errichtet wurde. Und das unter wirklich riesiger Anteilnahme der Bevölkerung.
Die ganze Geschichte, die kann man heute Abend auch sehen in Wims, das Magazin, um 18.50 Uhr, also 10 vor 7 im SR-Fernsehen. Und danach natürlich in der Mediathek und auf YouTube. Jetzt gucken wir mal rüber zu unseren Nachbarn nach Luxemburg. Da wird nämlich das Trinkwasser knapp, weil dort immer mehr Menschen hinziehen, wird dort natürlich auch mehr Wasser verbraucht. Die Lösung könnte dafür sein, Wasser aus der Mosel zum Trinken zu nehmen. Wie das gehen soll, weiß SR3-Reporter René Henken. René, klingt irgendwie verrückt und auch ein bisschen eklig. Klären wir erstmal, ist es denn normal, Trinkwasser aus Flüssen zu nehmen?
Also bei uns im Saarland, da wird das nicht gemacht, aber es gibt tatsächlich einige Regionen, da ist das normal, zum Beispiel in den Niederlanden oder auch ab Köln rein abwärts. Mhm. Da wird das Wasser dann aus dem Rhein genommen und kann ja auch ohne Probleme getrunken werden, weil es ja aufbereitet wird. Die Aufbereitung ist halt nur deutlich umfangreicher als aus einem Trinkwasserbrunnen, weil das Wasser aus der Mosel durch die Industrie verschmutzt ist. Mhm. Und das Grundwasser dagegen, es ist ja schon quasi vorgefiltert.
Okay, jetzt muss ich sagen, jetzt weiß ich, warum das Leitungswasser in Köln immer so komisch schmeckt. Wusste ich vorher nicht. Die Anlage soll ja in der Gemeinde Schengen entstehen. Nur ein paar Kilometer weiter flussaufwärts steht das Kraftwerk Cattenom. Und das nutzt ja auch Wasser aus der Mosel als Kühlwasser und leitet es wieder zurück. Will man das trinken? Besteht da nicht eine Gefahr?
Ja, André Weidenhaupt vom luxemburgischen Umweltministerium, der hat mir gesagt, dass es da überhaupt keine Probleme gibt. Es wird ja auch ständig kontrolliert.
In Köln rein abwärts trinkt man auch Cattenom-Wasser. Im Prinzip. Also das wird ja nicht rausgenommen. Also es gibt eine Grundradioaktivität im Moselwasser, die kommt aber nicht von Cattenom, sondern von Monnendorf. Das Thermalwasser, das ist ganz leicht radioaktiv.
Aber komplett ungefährlich, meinte er zu mir. Und natürlich bei einem Störfall in Cattenom, dann kann auch das Wasser in der Mosel verseucht werden. Aber dann würde das Wasser da ja auch nicht mehr als Trinkwasser genutzt werden.
Okay, aber könnte auch das Saarland dann von so einer Trinkwasseranlage an der Mosel profitieren? Ich meine, denn Schengen liegt ja direkt gegenüber von Perl.
Theoretisch ja. Im Perler Ortsteil Beech, da gibt es schon eine grenzüberschreitende Kläranlage, die von Luxemburg und Deutschland genutzt wird. Und als die gebaut wurde, da wurden Leitungen unter der Mosel durchgelegt und da gibt es auch noch ein Leerrohr. Dadurch könnte auch Trinkwasser fließen, das hat mir zumindest André Weidenhaupt gesagt. Aber wir hier im Saarland haben bessere geologische Bedingungen als die in Luxemburg. Deshalb gibt es ja auch keinen Mangel an Trinkwasser. Das meinte zumindest das Umweltministerium und auch die Gemeinde Perl. Die kennt die Pläne von Luxemburg zwar schon länger, aber sie sehen auch keinen Bedarf, weil sie genügend Wasser haben. Das hat mir da der Bürgermeister Ralf Uhlenbruch gesagt.
Und das Saarland hat ja auch nicht das gleiche Problem wie Luxemburg. Also es wächst auch nicht ganz so schnell. Genau. Wie weit sind denn die Pläne in Luxemburg jetzt tatsächlich? Also Theorie und Praxis können da ja auch auseinandergehen.
Ja, es gab erste Vorstudien. Da kam eben raus, dass das Wasser aus der Mosel auch für Trinkwasser aufbereitet werden kann. Aber über ein entsprechendes Gesetz, da wird wohl erst Ende des Jahres dann abgestimmt. Aber aus den Gesprächen mit den Entscheidungsträgern in Luxemburg, da habe ich dann schon rausgehört, dass die Mosel eigentlich so die letzte Möglichkeit ist, auch größere Mengen an Trinkwasser dann zu bekommen. Mhm. Also, dass die Pläne umgesetzt werden in Zukunft, das schätze ich persönlich jetzt schon als ziemlich realistisch ein.
Hat die Mosel denn genug Wasser oder haben wir dann bald noch ein kleines Rinnsal?
Also es hieß auf jeden Fall, dass da genug Wasser da wäre und so viel Wasser würde man da gar nicht entnehmen, weil ja auch genug nachkommt. Also das würde wohl kein Problem darstellen, hieß es mal.
Vielen Dank, René. In Luxemburg wird das Trinkwasser knapp und deswegen überlegt man dort, Wasser aus der Mosel zu reinigen, zum Trinken zu nehmen. In anderen Regionen wird sowas, wie wir gehört haben, schon erfolgreich gemacht. Das sind ungute Nachrichten, die wir da von Bosch in Homburg hören. Nach SR-Informationen ist unklar, was aus der wichtigen Produktion von Wasserstofftechnik wird. Und das könnte dann auch wieder Stellenabbau bedeuten. Darüber spreche ich jetzt mit Lars Ohlinger aus der SR-Wirtschaftsredaktion. Lars, in Homburg wurde ja viel Hoffnung in diese Wasserstofftechnologie gesetzt. Jetzt wird aber nach unseren Informationen in den Werken kaum was dafür produziert. Was ist denn genau der Stand und woran liegt's?
Ja, vielleicht fangen wir hinten an. Woran liegt's? Mhm. Es liegt daran, dass ein Großkunde, quasi der Hauptkunde für die Homburger, das US-Unternehmen Nikola, so heißen die, jetzt nichts mehr bestellt. Denn die haben Anfang des Jahres Insolvenz angemeldet. Mhm. Und es sieht auch nicht so aus, als wenn die nochmal auf die Beine kommen. Und Nikola war so ein Technologievorreiter, muss man sagen. Die haben große LKWs hergestellt, gerade auch im Wasserstoffbereich. Und da hatte man viele Hoffnungen natürlich drauf gesetzt. Und die bestellen jetzt nichts mehr. Insofern steht die Produktion fast still. Das hat uns auch der kaufmännische Direktor bestätigt. Wir können ja mal hören, was er genau dazu sagt.
Ja, wir mussten die Produktion zum Gutteil aussetzen aufgrund dieser Turbulenzen. Bei diesem Großkunden in Summe kann man klar sagen, der Markt ist noch nicht da, der ist auch noch nicht im Gange. Wir hatten ihn in größerer Ordnung für Ende des Jahrzehnts am Anfang erwartet, als wir gestartet sind in den 20ern. Jetzt muss man klar sagen, wird es eher in die 30er reingehen, bis ein Wasserstoffmarkt da ist. Und dann ist die Frage, wie hoch ist der Anteil in der Mobilität von Wasserstoff im Verhältnis zu Batterieelektrik und verbleibenden Verbrenneranteilen.
Heute war ja auch Bilanz-PK von Bosch in Stuttgart. Auch da war neben den Turbulenzen durch Exportbeschränkungen und Zölle das ein wichtiges Thema. Also die Entwicklung dieses Wasserstoffgeschäftes. Will die Geschäftsführung denn überhaupt noch daran festhalten?
Ja, das habe ich den Vorstandsvorsitzenden natürlich auch gefragt auf der Online-Konferenz, wie das jetzt auch aussieht, vor allen Dingen mit den Turbulenzen bei Nikola. Und da hat man mir gesagt, ja, man will eigentlich daran festhalten, denn das ist das Zukunftsprojekt, gerade auch bei Bosch, aber natürlich auch die Elektromobilität. Aber in den Regionen in China, aber auch in anderen Regionen, in Nordamerika und so weiter, da sieht man viel Potenzial. Allerdings sieht es jetzt in Europa nicht so gut aus, die Infrastruktur, da muss viel gemacht werden. Aber man will daran festhalten und man hofft, einen neuen Großkunden zu gewinnen. Man hat da wohl auch jemanden an der Angel, aber mehr hat man da noch nicht rausgelassen.
Na gut, da haben jetzt wahrscheinlich die Beschäftigten auch hier im Saarland kein gutes Gefühl dabei, könnte ich mir vorstellen. 420.000 Mitarbeiter sind es weltweit, über 3.000 hier bei uns. Bosch setzt gerade in Deutschland noch auf Arbeitsplatzabbau. Müssen die Arbeitnehmer in Homburg das auch befürchten?
Ja, das kann durchaus passieren. Natürlich habe ich den kaufmännischen Direktor danach auch gefragt. Wir können ja mal ganz kurz hören noch einmal, was er genau dazu gesagt hat, wie es da aussieht an diesem Standort. Denn es gibt ja schon weiteren Arbeitsplatzabbau in den letzten Jahren gegeben. Hören wir doch mal, was der Herr Frey sagt.
Wir müssen schauen, dass wir uns so aufstellen, dass wir auch in 5 Jahren und danach wettbewerbsfähig sind hier am Standort. Das muss das Ziel sein aller Standorte in Deutschland. Und ich denke, wenn wir da gemeinsam die richtigen Maßnahmen jetzt ergreifen und das wird eine Verkleinerung des Standortes mit sich bringen müssen, dann haben wir auch eine Chance, langfristig eine Rolle zu spielen.
Ja, man hat in den letzten Jahren da schon einiges abgebaut. Man hatte mal vor mehr als 20 Jahren 7.000 Mitarbeiter. Jetzt hat man noch 3.500 Mitarbeiter insgesamt, 3.200 davon in der Produktion. Und man befürchtet natürlich beim Betriebsrat, aber auch bei anderen, dass das weitergehen könnte. Und ich befürchte leider auch, dass das wahrscheinlich so kommen wird.
Vielen Dank, Lars Ohlinger, für die Einschätzung und die Infos. Bei Bosch und Homburg ist nach SR-Informationen unklar, was aus der wichtigen Produktion von Wasserstofftechnik wird. Am saarländischen Standort, wie wir gehört haben, könnte nun weiterer Arbeitsplatzabbau drohen.